Ja, ich habe zu Weihnachten einen Staubsauger gekriegt. Das beleuchtet zum einen sehr gut das Verhältnis zu meiner Familie und zum zweiten erklärt das einige meiner Jugendtraumen. Traumä, wie ist es? Zuhörer und willkommen zu dieser Ausgabe des Bordfunks mit Alex.
Hallo.
Und mir, Leo. Hi. Heute reden wir über Steampunk-Literatur und ob da denn nochmal irgendwas kommt, über Ray Bradbury und haben wieder eine Dr. Sommer-Frage und verweisen an dieser Stelle auf die Jute-Tragetasche, von der wir immer noch kein Foto haben.
Was sehr bedauerlich Alex. Ist. Ja. Was wolltest du gerade machen?
Ich habe keine Ahnung, ich habe an dich weitergegeben.
Ach, du hast an mich weitergegeben, sehr schön. Ich weiß nicht,
du bist so alt und weise.
Danke, ich habe dich auch total lieb.
Das war ein Kompliment. Du bist noch kein Senex.
Kein was?
Senex, die Ehrenbezeichnung für römische Bürger, die das 60. Lebensjahr überschritten haben. Senex bedeutet nicht nur alt, sondern auch weise.
Oh, danke schön.
Unser Dozent war sehr begeistert dabei. Wir haben das in alte Geschichte gemacht, uns dann noch zu erklären. Ja, das heißt weise. Ich bekenne frei, ich bin ein Senex. Gut. Der Mann ist grandios.
Ja, dann habe ich ja noch was, auf das ich hinarbeiten kann. Da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber...
Ja, so in deinem Alter, du solltest eigentlich gerade, ich weiß nicht, Tribun sein?
Ich wäre sehr gerne Tribun, wirklich.
Nicht? Ich glaube, du solltest schon im Konsulat sein.
Ach ja.
Bin mir gerade nicht sicher. Hab die Laufbahn nicht im Kopf.
Lass dicke Männer mit Glatzen um mich sein, das sage ich auch immer. Damit ich auch mal so ein bisschen klassische Bildung hier fallen lassen kann.
Ja, was machen wir als erstes?
Ich würde sagen, als erstes nehmen wir Ray Bradbury, weil das gerade ganz, ganz aktuell ist.
Das ist dein Thema.
Ja, Ray Bradbury ist heute Morgen im Alter von 91 Jahren gestorben. Ganz großer Science-Fiction-Autor. Ich hoffe mal, er ist den meisten bekannt. Also spätestens Fahrenheit 451 sollte man gelesen, zumindest mal gekannt haben, ein Buch, in dem es darum geht, eine Gesellschaft zu haben, in der Bücher verbrannt werden. Fahrenheit 451 ist die Temperatur, bei der Literatur anfängt zu brennen. Bradbury hat noch viele weitere große Romane geschrieben, unter anderem die Mars-Chroniken. Damit hat er mich angefixt. Das wurde nämlich in den frühen 80ern verfilmt als Miniserie mit Rock Hudson in der Hauptrolle. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass so ein bekannter Star dafür war. Und das fand ich so als kleiner Dötz total beeindruckend, weil es auch sehr surreal war und eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Bradbury war so einer der großen Erzähler, die zwar auch mit Sprache super umgehen konnten, aber wie er selber mal gesagt hat, das war eigentlich immer mehr so ein Abfallprodukt, das er toll geschrieben hat. In erster Linie wollte er Geschichten erzählen und hat sich immer dazu bekannt, eigentlich schreibe ich Pulp-Literatur. Ich stehe in der Tradition von Tarzan, Buck Rogers und wie sie nicht alle heißen. Ich möchte den Leser gerne unterhalten, in andere Welten entführen und verführen und zwar genau so, dass sie niemals von da zurückkommen wollen. Ja, mit 91 Jahren ist er echt alt geworden, aber ist auch echt ein Verlust, weil er bis ins hohe Alter weitergeschrieben hat, weiter publiziert hat. Und auch immer mit einem Augenzwinkern weiter publiziert hat. Also viele seiner letzten Kurzgeschichten, die er so geschrieben hat, waren alle die, die irgendwann in den 50er Jahren abgelehnt wurden von den Verlagen, weil sie ja total scheiße waren, die mittlerweile dann hoch gefeiert wurden als total innovative Science-Fiction. Es zeigt einfach, man muss einfach nur hartnäckig sein und glaubt nicht den Lektoren zwingend. Wenn ich das jetzt nicht zu laut sagen sollte. Also glaubt nicht allen Lektoren zwingend. Also wer es noch nicht getan hat, sollte sich unbedingt mal die Mars-Chroniken anschauen. Gibt es auf DVD mittlerweile. Ist natürlich eine 80er-Jahre-Serie, daher so ein bisschen von den Effekten her oldschool, aber die Story ist immer noch ganz großartig. Langsam erzählt, was für viele heute wahrscheinlich auch ungewöhnlich ist, aber meiner Meinung nach sehr lohnend. Ja, mach's gut, Ray, bei den Sternen und schau dir weiter Buck Rogers an. Genau, das war's.
Gut, damit haben wir die tragischen Sachen für heute hinter uns.
Danke.
Ja, schweigen wir einlegen oder machen wir einfach weiter?
Wir machen einfach weiter. Also. Genau, und man kann sich noch das Video Please Fuck Me Ray Bradbury anschauen, was ja auch ganz großartig ist, was ihm selber auch viel Spaß gemacht hat.
Okay, das verlinken wir in den Dingsies.
Genau. In den Dingsies, ja. Ja, dann haben wir noch, ist der Steampunk-Boom vorbei? Steht hier bei uns so schön im Pirate Pad.
Genau. Dabei handelt es sich um das erstaunliche Phänomen, dass man, wenn man auf Amazon das Wort Steampunk eintippt und dann auf Enter drückt, nur Bücher aus den Jahren 2010 und 2011 hat. 2012 ist ja jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ja, was wolltest du sagen?
Ich meinte, insbesondere, wenn man auf deutsche Literatur einschränkt.
Ja. Nun, 2012 ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ich weiß gar nicht genau, wie ist denn das mit den Bücherprogrammen? Da kommt eins fürs Frühjahr und eins fürs Herbst, für den Herbst raus, ne?
Genau.
Ja, und das Frühjahr haben wir jetzt ja schon hinter uns. Und also wir hier in Marburg haben eine Buchhandlung. Also wir haben mehrere, aber diese eine bestimmte Buchhandlung, in der Alex und ich uns manchmal zufällig treffen, wenn wir eigentlich woanders verabredet sind, in der gibt es einen Tisch. Und auf diesem Tisch liegen immer diese ganzen Fantasy-Sachen. Im Prinzip kann man da 1:1 den Trend zurzeit ablesen. Ich wollte eigentlich heute noch hoch in die Oberstadt und nachgucken, was da gerade rumliegt, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Vor gut einem halben Jahr war das vollgepackt mit Steampunk.
Hm.
Und jetzt?
Ja, und jetzt ist halt der Klassiker Glitzervampire und Kapuzen-Ninjas.
Mhm.
Weil sich die anscheinend immer noch gut verkaufen. Wobei da natürlich die Frage ist, warum verkaufen sie sich gut? Weil sie da liegen. Das ist ja auch immer so eine Sache von Angebot und Nachfrage.
Ja, aber was ist eben aus den ganzen, was ist aus dem literarischen Trend Steampunk geworden? Weil das wurde ja auch als ganz großer Trend gefeiert. Wir hatten bei Thalia dieses Event, wir hatten was hatten wir denn noch? Alle möglichen Leute haben drüber geschrieben. Ich glaube, das Wort als Schlagwort kam sogar in irgendwelchen Frauenzeitschriften vor.
Ja, es kam sogar in diesem Blättchen des Börsenvereins, also dieser Vereinigung der Buchhändler, vor als der nächste große Trend. Aber im Prinzip muss man sagen, da haben die Verlage völlig versagt. Bis auf Feder und Schwert, die man wirklich ausnehmen muss, weil die...
Aber die sind ja allgemein, das ist ja ein Independent-Verlag, von daher.
Ja, sie sind der größte der Kleinen oder der kleinste der Größen. Die haben immer so das Problem, dass sie die tollen neuen Trends oder Autoren entdecken, sie dann auch bekommen, zumindest am Anfang, bis dann der große Major hinterher schaut und sagt, okay, wir haben mehr Geld, wir nehmen das Programm da weg. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen dieses Verlages. Sie sind die einzigen, die weiterhin Steampunk machen. Und bei den anderen Verlagen muss ich einfach sagen, sorry Leute, ihr habt fürchterlich versagt. Ihr hättet was draus machen können. Die Zahlen in UK und USA zeigen einfach, da ist viel mehr möglich. Da erscheinen im Moment 8 bis 10 Steampunk-Romane im Monat. Ich bezweifle einfach, dass das daran liegt, dass das nur ein anglophiles Problem ist oder vielmehr nur eine anglophile Literatur ist. Die Sachen, die hier in Deutschland veröffentlicht worden, sind nicht einmal unter dem Label Steampunk veröffentlicht worden.
Sondern?
Die wurden ganz normal unter Science Fiction oder Fantasy gepackt, aber es wurde halt nie damit wirklich beworben. Siehst du auch einfach daran, wenn du bei Amazon Steampunk eingibst, findest du da nichts. Auch wenn du bei vielen Verlagen das eingibst, da findest du nichts. Das wird nicht.
Ja, nee, mach ruhig weiter.
Das wird selber nicht als Markenname aufgegriffen, weil klar, man muss am Anfang, wenn man so ein neues Genre etablieren will, auch so ein bisschen was dafür tun und das auch aufbauen. Gerade wenn ich das als Verlag irgendwie da reinbringen will. Aber so wie das gemacht wurde, dass man einfach sagt, okay, wir übersetzen die und stecken es in unser Standardprogramm, damit die Leute was zu lesen haben. Klar, funktioniert, aber wie du schon sagst, wenn das nicht letztendlich beim Buchhandel auf dem Tisch landet, da gibt es ja dieses coole Buch, da kann ich mal reinblättern, lesen das weiterhin nur die Insider, und die Insider lesen dann eigentlich im Normalfall jetzt direkt auf Englisch, weil es ist billiger, es geht schneller und ich muss mich nicht mit einer meistens laienhaften Übersetzung umherschlagen.
Na gut, es gab ja so diese quasi Einsteigersachen, die sich wohl auch als Übersetzung ganz gut verkauft haben. Zum Beispiel dieses Mädchen mit dem Stahlkorsett war es, meine ich. Und ich glaube auch, die Clockwork-Bücher von Cassandra Clare haben sich, glaube ich, auch auf Deutsch relativ gut verkauft. Ja. Aber die hatte ja schon den Grundstein für ihren Ruf mit Mortal, Immortal Instruments, Devices, irgendwas, keine Ahnung.
Immortal irgendwas, ja.
Ja, mit ihren City of Büchern gelegt. Ja, aber so wirklich. Ich glaube, das wurde jetzt auch von diesem Survival-Ding abgelöst, das durch die Tribute von Panem-Bücher beziehungsweise die Hunger Games-Bücher ausgelöst wurde. Ich glaube, das ist jetzt der nächste große Trend, so mal in Anführungszeichen. Davor waren es halt die Vampire von Twilight, dann kamen die Zombies zwischenrein noch und dann hat man eigentlich alles an mythischem Wesen, was man finden konnte, irgendwo hingeklatscht und hat dann eine menschliche Protagonistin genommen, die hat sich dann in den entsprechenden Engel, Teufel, Dämon, Vampir, Werwolf, Zombie, keine Ahnung, Halbwaschbären verliebt. Und jetzt ist eben Survival Fantasy, Science Fiction dran.
Also stimmt, gerade so dieses andere große Phänomen, was man gerade so in dem englischsprachigen Raum lesen kann, Zombies, findet hier eigentlich auch nicht statt. Da setzt man wirklich auf die sichere Kugel immer, so nach dem Motto, das haben die Leute vorher gekauft, das werden sie auch weiterkaufen und zwar so lange, bis es tot ist. Siehe diese ganzen Rassen...
Naja, Zombies sind ja schon tot, ne?
Ja, aber siehe diese ganzen Rassenromane, wo dann irgendwann...
Ja, die Engel, die Zwerge, die Elfen, die Halbwaschbären.
Ja, im Moment ist ja der neue Trend, dass da man jetzt ja alle Rassen wirklich durch hat und keine neue ist, macht man einfach jetzt so eine Doppelrasse wie Orks gegen Zwerge.
Okay.
Deswegen, also ich warte irgendwann auf den Klassiker Gartenzwerge gegen Postboten. Dass das dieser ultimative Roman mit der epischen Schlacht am Ende sein wird, wo wir uns beide am Geranienstrauch treffen oder sowas.
Sehr schön.
Das ist so ein bisschen, klar, kann man auch machen, aber dann darf man sich eben nicht wundern, wenn die Leute langsam immer weniger werden, die das lesen. Und mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, dass viele Leute sagen, ist mir egal, ich lese direkt die englische Literatur. Mal abgesehen davon, dass sie günstiger ist, gerade im fantastischen Bereich ist der Durchsatz an Leuten, die fließend Englisch lesen können, relativ hoch.
Ja.
Und da muss man dann was tun, wenn man die wieder haben will.
Aber die kriegt man vermutlich nicht mit. Oh mein Gott, der Engel hat das Kondom vergessen.
Das wäre auch ein schöner Klassiker eigentlich. Vielleicht sollten wir uns damit mal bewerben. Kondome des Grauens gab's schon, schade.
Gab's?
Ja, ist ein Comic von Ralf König. Ist sogar verfilmt worden.
Okay, erklärt Dinge, ja.
Ja. Ja, und daher, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist der Steampunk-Boom zu Ende? Ich befürchte, er hat leider in der Literatur nie angefangen. Da hat man echt
was... Er hat sowas Ähnliches wie angefangen. Er hat mal schüchtern um die Ecke geguckt und Hi gesagt. Und aber was ich vorhin noch sagen wollte, ich glaube, dass dieser komplette Trend Steampunk, über den sich so viele Leute Sorgen gemacht haben, oh mein Gott, wir sind im Mainstream angekommen, der Mainstream macht uns alles kaputt, Sternchen heult Sternchen, das ist, glaube ich, insgesamt vorbei.
Ja, das würde ich so nicht sagen, weil du hast auf dem WGT schon gesehen, dass da noch ganz viel...
Nee, ich meine jetzt auch nicht die schwarze Subkultur, im Allgemeinen jetzt Gothic und Ähnliches, das eben auch irgendwo mit Steampunk ästhetisch schon sowieso immer verwandt war, sondern dieses Mainstream-Ding, wo sich doch so viele Leute Gedanken gemacht haben, oh mein Gott, wir sind im Mainstream. Wie können sie nur? Da laufen Filme mit Zahnrädern im Kino.
Wobei ich diese Diskussion ja immer völlig dämlich finde. Weil,
ja, es geht gerade auch gar nicht um die Zahnräder, sondern ich glaube tatsächlich...
Nee, ich meinte schon dieses Mainstream-mäßige.
Ja, aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch schon wieder erledigt. Also ja. Mir ist schon so lange nichts mehr in der Richtung über den Weg gelaufen. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, muss ich zugeben. Aber das kam ja so ein bisschen mit dem Alice im Wunderland-Film von Tim Burton auch auf. Das hat sich natürlich sehr gut ergänzt. Und noch ein paar andere Filme. Aber ich glaube, das ist auch allgemein eher so ein Winterthema. Aus irgendeinem Grund, weil man halt im Winter den Leuten besser das neblige London verkaufen kann.
Ja, das ist das sicherlich auch. Und es fehlt natürlich auch ganz klar an dem Film zum Genre. Wenn es den geben würde, würden wahrscheinlich auch die Buchverlage da mehr aufspringen.
So der neue Film oder so, ähnlich wie Twilight, meinst du?
Ja, oder wie Herr der Ringe für Fantasy,
Harry Potter.
Genau, wo das auf einmal irgendwie so das Ding ist, wo man sagt, oh ja, das kann spannend sein, in der Richtung würde ich gerne mehr lesen.
Dann ist salonfähig.
Ja, also ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass Steampunk vom Genre nicht so viele Themen hergeben würde.
Das kommt drauf an.
Also
weil man es eben passt. Ich meine, da muss man sich ja bloß mal die Paris of Protectorate Bücher angucken.
Ja, ich habe da mit Sicherheit auch eine Bias, weil ich Steampunk ziemlich cool finde, aber ich muss sagen, also ich kenne kein Genre, was so offen ist in jeder Richtung und einfach sagen kann, wenn ich das Label draufpacke, das ist Steampunk, kann ich es dazu machen? Wir sind ja
ich verweise an dieser Stelle wieder zu Fuzzy Logic. Es sollte in irgendeiner Form irgendwelche Kritikpunkte, Kriterien erfüllen.
Ja, ja, aber wir haben ja noch nicht einmal in Literatur den Punkt erreicht, dass wir uns darüber aufregen, Mensch, die kleben auf alles das Label Steampunk drauf. Weil bis dahin sind wir ja nicht einmal gekommen, sondern...
Ich glaube, wir haben eine Zeit lang versucht, an diesem Punkt zu sein. Da hatten wir, glaube ich, auch mal eine Diskussion drüber hier im Bordfunk.
Ja, so ein bisschen, aber so insgesamt.
Aber das war, als gerade dieses Phänomen, das Mädchen im Stahlkorsett war.
Ja.
Also ich nehme jetzt einfach nur diesen Buchtitel als allgemeine Bezeichnung, wenn ich meine das komplette Mädchen in viktorianischem London und in Wirklichkeit ist sie ein Roboter-Genre quasi.
Ja,
also in das leider auch die Infernal Devices, was auch immer, die Steampunk-Bücher von Cassandra Clare mit reingehören.
Mhm.
Weil das ist ja auch schon stark in die Richtung.
Das geht sicherlich auch in die Richtung, weil du hast natürlich klar eine Nähe auch zum Nackenbeißer-Roman oder wie du immer so schön sagst,
Die Hängematte des Highlanders.
Die Hängematte des Highlanders. Aber da sind wir ja nicht einmal hingekommen, dass du dich darüber aufregst, Mensch, jetzt kleben die Verlage auf alles Steampunk drauf, weil es neu ist, sondern die haben sich einfach überhaupt keine Mühe gegeben, um dieses Genre in irgendeiner Form auch nur zu erwähnen. Merkt man auch so ein bisschen im Hintergrund, wenn man irgendwie versucht, Rezensionsexemplare zu bekommen, das ist völlig unmöglich, weil die das selber überhaupt nicht verstehen, was dahinter steckt. Das ist so ein bisschen so, mit Glück bei Kinderromanen ging's schon eher oder so, bei Young Adult, da hast du schon eher was bekommen, aber von den großen Verlagen war maximal Arroganz zu bekommen, mehr aber auch nicht. Aber nun gut, wie gesagt, wir als Steampunker können da sehr gut mit leben, weil uns ist das eigentlich egal. Es gibt unendlich viel, was ich trotzdem lesen kann. Ich komme eigentlich kaum nach.
Ja, es gibt Online-Comics, es gibt Fanworks,
ja.
Es gibt Sachen aus dem englischen Bereich.
Ich habe mir vor kurzem auch mal so bei irgendeiner meiner langen Autofahrten gedacht, im Prinzip könnte das auch so ein bisschen so den Umbruch in der Medienwelt widerspiegeln, den wir da auch sehen. Dass eben der Steampunker an sich als, das klingt jetzt schön, der Steampunk an sich, ja, ich versuche das irgendwann mal neu zu formulieren, also der Steampunk-Fan, der eher in neuen Medien beheimatet ist, einfach weil da auch sein Genre beheimatet ist, auch tatsächlich eher neue Medien unterstützt und einfach sagt, ich brauche keine großen Verlage, ich kann meine coolen Bücher auch so lesen, indem ich dem Autor per Kickstarter zum Erfolg helfe und mir meine Musik bei Soundcloud runterlade und danach per PayPal was spende, dass das deswegen auch an den Verlagen mittlerweile völlig vorbeigeht. Das ganze Genre genau aus diesem Grund.
Was ich wiederum auch ein bisschen schade finde, muss ich sagen.
Klar,
ich hätte gerne coole, große Coffee-Table-Books und schöne in Leinen gebundene Ausgaben und so weiter, aber das wird ja nicht passieren. Weil Leinen gebundene Ausgaben kriegst du heutzutage eigentlich nur noch von Charles Dickens und Jane Austen und so, aber
es gibt gerade ganz tolle Ausgaben von Jules Verne und so, aber eben
auch ja, alle schon tot.
Ja, nee, von neuen, da muss man auch sagen, ja, da muss man halt einen Kickstarter zu machen und das könnte mittlerweile durchaus ziemlich gut funktionieren. Es gibt da gerade aktuell den Kickstarter von Woolencraft? Ich habe es jetzt nicht ganz auf
Ja, Wollstonecraft.
Wollstonecraft heißen
das die. Das ist doch dieser Mary Shelley Comic, ne?
Genau. Der alle Dimensionen gebrochen hat, wo man eigentlich sagen muss, dass es widerspricht all dem, was man so von Kickstarter vorher gehört hat. Ja, das funktioniert nur, wenn man bekannt ist und etwas unterstützt, was sowieso schon berühmt ist. Sondern nö, da ist ein unbekannter Autor, der etwas völlig Uncooles macht, nämlich eine Comic-Geschichte über weibliche Helden in den Naturwissenschaften zu schreiben. Wenn ich das einfach nur so trocken einem Verleger hinlegen würde, würde er sagen, ja, denk dir was anderes aus. Und dieser Kickstarter hat alle Dimensionen gebrochen innerhalb kürzester Zeit und ist riesig bekannt geworden. Also ich denke mir, da wird wahrscheinlich auch mehr passieren in dieser Richtung.
Ja.
Abgesehen davon.
Und das Schöne, ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, dass mich Kickstarter völlig arm macht.
Ja, ich bin schon arm. Ich kann mir Kickstarter gar nicht leisten. Noch nicht. Wenn ich mal reich und berühmt bin, dann kann ich das.
Das neue Unwoman-Album gibt's für $1. Das komplette Album.
Ja, ich muss mir aber irgendwann mal was zu essen kaufen.
Hallo, das sind 79 Cent.
Ja. Ja, ist ja gut, Alex.
Ja.
Er hat mich auch vorhin versucht zu überreden, dass ich mir ein MacBook kaufe.
Ich habe das nur vorgeschlagen.
Es war ein Verkaufsgespräch.
Ich kriege keine Prozente davon.
Das ist egal, es war trotzdem eins. Nein, aber das Schöne an Steampunk ist eben, wir sind ja nicht nur auf unser Genre fixiert. Mhm. Wir können alles von viktorianischen Klassikern bis Science Fiction lesen. Und wenn dann zwischendrin mal irgendein Fantasy irgendwas in Richtung Fantasy in der Art von Alice im Wunderland mit dabei ist, dann sagen wir auch, oh hier, ja bitte. Und müssen uns da nicht auf irgendwas limitieren. Das ist schon sehr schön.
Das stimmt.
Genauso wie mit der Musik.
Ja.
Weil das ist ja mal wieder eins von den ganz großen Themen. Was ist Steampunk-Musik? Steampunk-Musik ist das, was ein Steampunk hört.
Genau.
Und bei Alex ist das, kann das, sag mal irgendwas, mir fällt gerade nichts ein.
Sag mal irgendwas.
Irgendein Genre, was du gerne hörst.
Neofolk.
Genau. Neofolk sein. Und bei mir ist das dann eben in manchen Fällen Dancehall.
Jo.
Und das hat beides Seiten, die irgendwo damit verknüpfbar sind.
Mhm.
Wir sind ja so cool als Subkultur.
Wir sind, aber das wissen wir ja. Wir können es leider nicht wirklich verkaufen, aber auf der anderen Seite müssen wir es auch nicht verkaufen.
Genau, wir haben das nämlich nicht nötig.
Ja.
Es kommt schon noch von selbst.
Ja, wie schließen wir die Frage ab? Ist der Steampunk-Buch vorbei? Ich würde sagen,
nein,
ja.
Er schläft nur.
Meine Antwort wäre ja, aber ist egal.
Ja, okay.
Wäre jetzt meine persönliche Antwort.
Schönheitsschlaf, wir wissen noch nicht genau, wie lange er dauert.
Mhm. Ja.
Kommt bestimmt irgendwann mal wieder, es kommt alles wieder. Ich meine, da muss man sich nur mal die Röhrenjeans angucken, die gerade bei H&M hängen. Ne?
Ja, ich bin ja mittlerweile tatsächlich in dem gesegneten Alter, dass ich die Modetrends mehrfach habe wiederkommen sehen.
Ich nicht, noch nicht. Ich erwarte ja eigentlich, dass das 90er-Revival oder das frühe 2000er-Revival, du erinnerst dich an die Schlaghosen?
Ja, ja, genau.
Das 2000er-Revival vom 70er-Revival.
Ja, genau. Ich habe Angst vor diesen Schlaghosen. Weil
diese Schlaghosen.
Ich musste die schon als 7-Jähriger tragen.
Ich will diese Schlaghosen. Weißt du, wie schwer es ist, Schlaghosen zu finden?
Ich bin froh, dass es so schwer zu finden ist.
Die stehen aber keine Röhrenjeans.
Ja. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist so, okay. Leider.
Damit schließen wir dieses Thema ab.
Genau, ja.
Und wir haben eine Dr. Sommer-Frage. Das war jetzt eine unglaublich grandiose, vollkommen elegante Überleitung.
Großartig. Diesmal lese ich sie vor.
Ja, mach.
Wenn ihr eine wirklich wilde, wüste und dekadente Party schmeißen wollt, welche steampunkige Location, Luftschiff, U-Boot, stabile Ätherblase und so weiter, würdet ihr wählen, warum und welche Band würde spielen?
Ja, Alex, willst du mit Beantworten anfangen?
Ich wollte das gerade dadurch elegant an dich weitergeben.
Okay, gut, dann fange ich an. Steampunkige Location. Eine Möglichkeit wäre ein englischer Herrenclub. Das wäre eine gar nicht so schlechte Idee. Alternativ ein Luftschiff-Hangar. Mit Luftschiffen drin natürlich. Und mehreren eingezogenen Ebenen und Galerien außenrum und so weiter. Da kann man erstens sehr gut Partydekorationen dran festmachen. Zweitens kann man dran rumklettern. Drittens hat man sehr, sehr viel Platz zum Tanzen. Und viertens hat man die Luftschiffe direkt als Deko quasi wie hiesige Ballons an der Decke kleben, wenn man sie da hochzieht.
Ja.
Und Band, die spielen würde, Ich würde eine Zusammenarbeit von Coppelius und Sieb bevorzugen.
Das ist ja mal eine strange Kombo.
Wir sind beide aus Berlin und ich mag sie. Ich finde, das reicht schon als Gemeinsamkeit und ich fände das eine sehr, sehr interessante Idee.
Mhm.
Weil die einen machen moderne Musik mit alten Instrumenten und die anderen machen Musik und tragen dabei Anzüge.
Wenn das qualifiziert, ja.
Und sie sind beide auf ihre Art und Weise, für mich zumindest, ziemlich gut und ich fände es interessant, was aus dem Experiment werden würde.
Mhm.
Ja, jetzt bist du dran. Aha.
Steampunk.
Man darf natürlich nicht den Zirkus vergessen, der dann auch noch da wäre, ne?
Natürlich, ja. Und die Freakshow.
Ja, das fällt zusammen. Zirkus, genau. Freakshow. So ein kleiner unten aufgebauter Carnival. Also die englische beziehungsweise die anglo-kulturelle altmodische Version eines Jahrmarktes.
Übrigens eine ganz großartige HBO-Serie, die keiner kennt. Carnival.
Okay.
Unbedingt schauen.
Ich mache mir eine Notiz.
Geht da um eine Freakshow in den 20er Jahren. Und eben HBO, mehr muss man da eigentlich nicht zu sagen.
Ja, Brüste und Gewalt. Ja, ich gucke auch Game of Thrones.
Ja, Brüste und Strange, würde ich eher sagen. Und relativ wenig Brüste.
Ich glaube, ich habe davon auch mal irgendwo ein Foto gesehen. Gut, dass mir gerade sowieso die Serien ausgehen.
Also Carnival kann ich sehr empfehlen. Großer Kampf, gut gegen böse.
Sehr gut. Ja, dann
bitteschön. Location würde ich sagen, entweder eine Schiffswerft oder...
Ja, eine Luftschiffwerft wäre auch noch okay.
Nee, keine Luftschiff, also eine Schiffswerft.
Normale Schiffe würde ich auch nehmen.
Ja, einfach weil ich gerne so dieses... dieses Setting von es muss funktionieren dabei haben möchte. Und auch so diesen Grundsatz, das ist nicht nur Deko, sondern das muss echt was sein. Auf der anderen Seite würde ich auch irgendwie sowas, so ein, ich habe da gerade so ein Bild vor Augen, eine alte Freundin von mir, die hat in den 90ern Würzburg ans Netz gebracht. Das war so der Internetprovider da und die ganzen... Das ganze technische Zeug, was man dafür braucht, also Router und das ganze Zeug, stand bei ihrem Wohnzimmer. Und dieses Wohnzimmer war gleichzeitig Partyraum. Sprich, im Hintergrund sahst du riesige Schränke mit blinkenden Lichtern und davor wurde Party gefeiert. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, weil es eben auch so eine Mischung aus alt, wir hatten da dann sehr viele antike Sachen da drin stehen und neu im Hintergrund. Sowas würde ich mir als Location vorstellen. Warum? Eben genau aus diesem Grund, die Mischung aus alt und neu und funktionierend, was für mich alles drei zwingend zusammengehört für Steampunk. Und als Band definitiv Elektroswing irgendwas. Caravan Palace wäre großartig. Sind übrigens im Juni, Juli in Deutschland. Ich sehe sie in Darmstadt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, sowas in dieser klassischen Frank Sinatra-Richtung, irgendwie so Singer-Songwriter mit Anzug und viel Spaß auf der Bühne und vor allen Dingen eben mit diesem Spaß auf der Bühne. Mit, wenn man sich mal so die alten Sinatra-Dean-Martin-Aufnahmen aufnimmt, die sich auch dabei lustig auf der Bühne die Party machen, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen dabei. So die klassischen Steampunk-Bands. Weiß ich gar nicht mal, ob ich die unbedingt da sehen würde.
Ich glaube, es ist nicht so gut zum Party machen.
Ja, genau.
Ich glaube, man muss zu sehr aufpassen.
Ja. Ja, aber so I get a kick out of you könnte ich mir sehr gut auf einer Party vorstellen. Ja.
Wollen wir nicht mal zusammen eine Party organisieren?
Ich glaube, wir organisieren mal eine richtig coole Party.
Ja, so. Das machen wir mal. Wir müssen nur noch eine passende Schiffswerft finden.
Ja, mit Cocktails.
Möglichst in Mittelhessen.
Genau, und Cocktails sind zwingend erforderlich.
Ja, und Bier.
Mhm.
Astra. Weil die haben ein unglaublich tolles Flaschendesign.
Ich habe vor allem eine sehr gute Werbung immer.
Ich kriege überhaupt keine Werbung mit. Ich mag einfach nur das Bier.
Doch, die haben eine sehr coole Marketingagentur.
Aber wir machen wenn du dein eigenes Horn mitbringst, Met-Sonderaktion, ja?
Ich muss mittlerweile sagen, ich hasse Met.
Ja, ich auch.
Das
Zeug ist so unglaublich babsüß und ich mag es nicht. Ab und zu ist es okay, aber... Ich kann es nicht haben, wenn man das literweise in sich reinkippt.
Also ich mache ja auch selber Met. Ich braue den selber. Und ich kann also von meinem Met sagen, der ist so trocken, dass er selber Durst hat. Da ist also nichts Süßes mehr drin. der staubt beim Trinken. Dann ist er okay, dann kann ich ihn auch gut trinken, aber diesen Kaufmet, der irgendwie, wo die Gärung bei 10% gestoppt wurde, damit man sagen kann, ja, es ist jetzt ein Wein und wo irgendwie eigentlich nur Zucker drin ist.
Oh. Ich habe einen selbst, mehr oder minder selbstgemachten Pfefferminzmet hier rumstehen, der ist gar nicht so schlecht.
Ich habe gesagt, durchgären lassen, 16% und dann ist er richtig gut.
Ja, so ungefähr. Aber Batida an der Cocktailbar lässt du mir durchgehen?
Ja, nur für dich, Schatz.
Ja, ich bin so gut. Dafür ziehe ich mir auch einen extra tiefen Ausschnitt an.
Ach, wie schön.
Und dann machen wir Fotos davon.
Genau. Von deinem Batida oder von deinem Ausschnitt?
Beides.
Okay.
Ich kann den Batida vor den Ausschnitt halten.
Ja, sehr schön.
So. Ja, also wir machen irgendwann mal eine Party. Wir können ja ein Kickstarter-Projekt draus machen. Mhm. Genau. Macht, dass wir eine Party machen können.
Ja.
Mit diesem grandiosen Plan gehen wir jetzt zum GGG über. Bitteschön.
Dann soll ich anfangen?
Ja, du fängst an.
Ich fange an mit gesehen, habe ich seit langem mal wieder, weil ich da richtig Bock drauf hatte, Star Trek Deep Space Nine. Ich bin wieder von vorne angefangen. Ich habe die Serie in den 90ern natürlich gesehen, klar. Damals noch im Zivildienst, glaube ich, war ich da. Und jetzt schaue ich sie gerade nochmal, was ein bisschen strange zum Teil ist, weil die Serie ist noch in Format 4:3 gedreht worden. Und so ein rechteckiges Bild auf dem Fernseher wirkt irgendwie etwas komisch mittlerweile. Macht aber ansonsten viel Spaß, gerade weil die Erzählstruktur so schön langsam ist. Also manche Star Trek-Folgen denkt man sich echt so, also heute könntest du die nicht mehr verkaufen. Die ist viel zu langsam erzählt und viel zu viel Charakter und viel zu wenig Action. Aber gerade deswegen macht sie mir viel Spaß und ich freue mich schon darauf, wenn so in Staffel 3 und folgende dieser sehr komplexe Handlungsstrang aufgebaut wird, der dann sich über das Star Trek-Universum entfaltet. Gelesen habe ich, oder lese ich gerade noch, aber nicht mehr lange, Hollywood Pharaohs von Andrew Main. Das ist ein Kindle-Book, gibt es für 79 Cent, glaube ich, gerade. Andrew Main ist ein relativ bekannter Magier, also ein Illusionist, ist unter anderem einer der Menschen, die um, wie heißt der, Angel? Gibt da so einen relativ bekannten MTV-Magier? Da bin ich auf jeden Fall, der macht da sehr viel mit diesem Typen zusammen. Ich meine, er hieß Angel. Und Hollywood Pharaohs ist, wie er selber sagt, eine Mischung aus Dirty Lebowski und Indiana Jones. Geht um einen Typen, einen privaten Detektiv, der ein Amulett wiederfinden soll, das in einem 50er-Jahre-Film getragen wurde. Dabei lernt man unglaublich viele alte Filme kennen. Er ist also echt gut recherchiert, was gerade so die ganze Hollywood-Szenerie macht. Es ist ganz klar Pulp-Literatur, das ist schnell, das ist flott, macht dabei viel Spaß. Es gibt auch ganz viele Seitenhiebe auf Hollywood und einen sehr schönen Einblick, wie Paparazzis funktionieren und was die tun, um ihr Leben zu erhalten. Und ja, 79 Cent, mehr muss man da eigentlich kaum zu sagen. Das ist gute Unterhaltung für eigentlich schon fast zu wenig Geld. Da würde ich auch locker mehr für ausgeben. Ja, gehört habe ich Spotify. Ich bin ja sonst eigentlich immer so der Early Adopter, der jeden Dienst sofort ausprobiert und sich anmeldet. Bei Spotify habe ich das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Bin jetzt vor kurzem mal dann gestartet. Wem das noch nicht sagt, das ist ein Musikdienst, wo man gegen kein Geld bis wenig Geld jede Musik hören kann, die man gerne möchte. Das wird dann gestreamt, entweder auf dem Rechner oder aufs Handy. Und man kann sich wirklich dadurch eine riesige Musikkollektion hören. Und ich habe schon echt einen strange Musikgeschmack, aber es gab bisher praktisch keine Band, die ich da nicht gefunden habe. Und das will wirklich was heißen. Da höre ich mich jetzt so durch die, ist natürlich Social irgendwas, dass man so bei Freunden, die man über Facebook hat, sich irgendwie einklinken kann. Und da höre ich jetzt so bei Freunden mal so die Lieblingslisten durch und entdecke unglaublich viele tolle neue Musik, die ich mir dann auch immer kaufe, was nicht so schön ist. Ja, daher nichts Bestimmtes gehört, aber ganz viele neue Sachen entdeckt. Und bei dir, Leo?
Bei mir. Ich habe gelesen von Terry Pratchett Die Mythen und Legenden der Scheibenwelt. Das ist ein sehr, sehr tolles Hintergrundbuch zu besagter Scheibenwelt. Wer es nicht kennt, lebt vermutlich hinter dem Fantasy-Mond.
Ich zum Beispiel.
Also du hast doch irgendwo mal, ich weiß, du magst doch Pratchett nur nicht, oder?
Ich mag Pratchett nicht, genau. Also ich gestehe.
Genau, du kennst ihn.
Ich kenne ihn, also sogar persönlich. Ich habe mit ihm auf demselben Hotelflur mal gewohnt. Soll ich es doch steigern? Ich habe ihn in Unterhose gesehen. weil unser Hotel in Edinburgh nämlich einen Feueralarm hatte mitten in der Nacht.
Du hast Carrie live gesehen.
Ja, und dieser Feueralarm führte eben dazu.
Kannst du ein Autogramm von dir haben?
Ja, bitte.
Nein. Das war übrigens mein Fangirl-Modus. Da kann Alex auch noch eine andere schöne Geschichte zu erzählen. Aber
das nehmen wir uns für das nächste Mal auf. Ja, und bei diesem Feueralarm mussten wir halt alle das Hotel verlassen. Das war irgendwie 4 Uhr morgens. Und Herr Pratchett stieg aus dem Hotel, wie er eben A, ins Bett gegangen war und B, wie er diesen ganzen Con über rumgelaufen ist, nämlich mit Cowboyhut auf und Satteltasche über der Schulter, was ich schon irgendwie stylisch fand. Großartiger Redner, aber seine Bücher sind irgendwie nie an mich rangegangen. Also gerade die Scheibenwelt-Romane.
Ich mag die späteren lieber als die älteren.
Das haben mir schon ein paar erzählt, dass die später, ich müsste vielleicht nochmal lesen. Also die ersten,
ich kann dir gerne was ausleihen.
Weil die ersten fand ich wirklich nicht gut.
Also die ersten finde ich tatsächlich auch nicht so gut. Ich mag die späteren lieber, wo dann tatsächlich die Welt auch entsprechend riesig ist.
Ja.
Das hat er zusammen mit jemand anderem geschrieben. Moment, die Dame heißt Jacqueline Simpson. Eine in Ethnologie und Folkloristik extrem bewanderte Frau. Ist ein ganz tolles Buch. Es gibt auch ganz viele Hintergrundinfos und ein sehr, sehr großes Literaturverzeichnis hinten über jede Form von Fantasy-Rasse, die da bisher vorgekommen ist, mit Cross-References zu Cthulhu und Zombie-Filmen und allem möglichen anderen Kram.
Darf ich gerade noch mal kurz reingrätschen?
Ja.
Weil mir ist gerade eingefallen, wo du gesagt hast, zusammen mit, es gibt ein Pratchett-Buch, was ich ganz großartig finde. Das hat er nämlich zusammen mit Neil Gaiman.
Good Omens?
Genau, Good Omens.
Ja, das ist auch gut.
Wobei man da sagen muss, dass beide Autoren danach gesagt haben, dass sie das nie wieder machen würden, zusammenschreiben, weil irgendwie sind da zwei Welten aufeinander geschützt. Aber das finde ich wirklich, wirklich gut.
Ja, also ich kann dir gerne was von den neueren ausleihen.
Ja.
Die sind auch wirklich, also gerade die neueren sind gut, die älteren sind sehr konfus, finde ich.
Ja, und auch zu viel Schenkelklopfer für meinen Geschmack. Also das war zu flacher Humor.
Die alten, da habe ich reingelesen, habe sie durchgelesen, dann das wieder aus meinem Hirn gelöscht, weil ich Platz für die neuen gebraucht habe.
Ja.
Gehört habe ich Thomas Morley, das ist, sagt vielleicht nicht allen was, das ist einer der berühmtesten Renaissance-Komponisten aus England. Elisabethanisch. Der ist nämlich ungefähr auf dem Niveau heutiger Musik. In seinem berühmtesten Stück, Now is the Month of Maying, geht es ziemlich offensichtlich um Sex.
Ah,
und zwar 3 Strophen lang.
Mit dem berühmten Ausgepiepe des Mittelalters, Tamtaradei.
Ja.
Mhm. Okay.
Ja, obwohl, Moment. Haben sie irgendwas? Es ist ja nicht Mittelalter, es ist Renaissance. Ja, kann sein. Also Thomas Morley hört sich gut an. Wir haben das damals im Chor gesungen, dann hatte ich plötzlich einen Ohrwurm davon, dann musste ich es mir anhören. Ja, schöne Hintergrundmusik für die, die der Mittelaltermusik quasi entwachsen sind und dann trotzdem was Historisches haben wollen. Und noch nicht so weit sind, dass sie Bach hören wollen. Ich habe nichts gegen Bach, um Himmels Willen, ich habe nichts gegen Bach. Ja.
Nichts, was hilft, ja.
Ich habe auch nichts gegen Mozart, ich habe schon gar nichts gegen Händel, ich mag Händel, ich mag auch Ravel, aber gehört habe ich diesmal Thomas Morley. Mhm. Und geguckt habe ich Jeeves und Wooster.
Ach jo.
Ja. Ja, glaube ich damals auch von der BBC produziert, kann es sein?
Ja.
Ja, im Zweifelsfall, es kommt aus Großbritannien, es ist historisch, es wurde von der BBC produziert. Ja, ich glaube, die habe ich schon mal irgendwie vor einem Jahr oder so erwähnt, aber die sind immer wieder gut mit Stephen Fry und Hugh Laurie. Auch einer der Gründe, warum ich nie im Leben Hugh Laurie als Dr. Ross ernst nehmen kann, weil ich ihn als Bertie Wooster kennengelernt habe. In Jeeves und Wooster geht es um Bertram Wilberforth Wooster, einen ziemlich nutzlosen, ich glaube irgendwo adeligen, zumindest mit adeligen Leuten verwandten, jungen Mann und seinen unglaublich genialen, grandiosen Diener Jeeves.
Stephen Fry halt, also das.
Jo. Ja, sehr, sehr gut. Es gibt niemanden, der so unglaublich dignified und arrogant Yes, Sir sagen kann.
Ja, und dabei einen völlig zerstören.
Ich kann es nicht. Aber es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Staffeln. 4 Staffeln, glaube ich.
4 gibt's, ja.
Die erste Staffel hat 5 Episoden, die anderen danach alle 6. Also ziemlich typisches englisches Format. Die haben es ja irgendwie nicht so mit vielen Folgen pro Staffel. Ja, sehr, sehr gut. Empfehlenswert nach den Büchern von P.G. Wodehouse.
Die übrigens,
also Bücher gibt es auch noch dazu.
Ja, und die gibt es auch als Audiobook von Stephen Fry gelesen.
Echt?
Ja.
Haben will. Ja, das, ich habe ja dann bald Geburtstag, ne? In 3 Monaten.
Natsch, natsch, ja.
Nein, das, nee, aber das kann ich meinem Vater sagen. Mein Vater hat mich nämlich überhaupt erst zu Jeeves und Wooster gebracht. Es gibt, glaube ich, überhaupt nicht auf Deutsch, ist aber auch nicht nötig, muss man sich auf Englisch angucken.
Ja.
Geht nicht anders, sorry. Ja, ganz, ganz toll. Empfehlenswert. Und das klingt jetzt nicht so, aber von dem, was ich gerade gesagt habe, aber es ist eine sehr, sehr humorvolle Serie.
Ja, ist es.
Also es ist pure Comedy, es ist zum Brüllen komisch.
Mhm. Aber
vor allem dieser Elch im Eingang vom Drones Club, also Mr. Woosters Gentleman's Club in der ersten Folge.
Mhm. Vor allem mit diesem,
steht ein Elch in der Tür, ein ausgestopfter.
Mit diesem angenehmen englischen Humor, dass alle das super komisch finden, außer die Beteiligten selber. Das ist
ja.
Also die handelnden Personen finden das völlig normal und gerade das macht es noch viel surrealer, dass man fast platzt vor Lachen.
Es ist wirklich, wirklich gut. Also eine der besten Serien, die es gibt. Und ja, das schließt sowohl Downton Abbey als auch Game of Thrones, über das ich nächstes Mal ranten werde vielleicht, und Sherlock mit ein.
Red du mich nochmal.
Es ist alles so ungefähr auf diesem Niveau.
Sprich du mich nochmal auf ein Verkaufsgespräch an. Puh, wenn das hier nicht gerade
Ich habe gesagt ranten.
Ja, aber das gerade war schon ein Verkaufsgespräch für Jeeves und Woosters.
Ach so, ja, aber die sind ja auch wirklich gut.
Widerspricht.
Und sie haben kein nerviges Betriebssystem, durch das ich nicht durchsteige, ja?
An dieser Stelle müssen wir die Sendung leider unterbrechen.
Ja, ich wurde hysterisch. Gut, und deshalb sagen wir jetzt Tschüss.
Genau, Tschüss. Und wenn Sie Freizeit haben, hüpfen Sie.